Grüß Gott, herzlich willkommen, liebe Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Schön, dass Sie heute Abend wieder mit dabei sind. Mein Name ist Peter Sonneborn. Worum geht es heute Abend? Wir schließen heute Abend eine siebenteilige Reihe ab. Und diese Reihe nannte sich Jesus ist Jesus unser Schicksal. Und dieser siebte Teil hat denselben Titel eigentlich wie die ganze Reihe. Alles also kulminiert, findet seinen Höhepunkt in diesem Titel der Reihe. Jesus ist unser Schicksal. Und genau darüber sprechen wir heute Abend. Ich darf noch mal ganz kurz zurückblicken auf die letzten sechs Folgen dieser Reihe. Wir begannen im Februar dieses Jahres mit der Frage, wer ist denn Jesus? Im zweiten Teil der Reihe ging es dann darum, Jesus kennt dich. Wir haben erfahren, dass Jesus uns durch und durch kennt, dass er uns besser kennt, als wir selbst uns kennen. Im dritten Teil hörten wir dann, wie es in der Schule Jesu zugeht, bevor wir dann im vierten Teil über Jesus und das Kreuz oder, das füge ich im Sinne unseres Referenten hinzu, wir gingen sozusagen in die höhere Schule Jesu. Zunächst in der Schule Jesu, dann Jesus und das Kreuz. Dann im fünften Teil sprachen wir über Jesus heilt. Im sechsten Teil erwies sich Jesus als Sieger der Erlösung, als Sieger in unserem Leben. Und nun heute sprechen wir darüber, dass Jesus wirklich unser Schicksal ist. Ich begrüße unseren Referenten des heutigen Abends und auch der ganzen Reihe aus Fulda, Pfarrer Winfried Abel, eine wohlbekannte Stimme bei Radio Horeb. Guten Abend, grüß Gott, Herr Pfarrer Abel.
Ja, grüß Gott, Peter Sonneborn.
Schön, dass Sie heute Abend auch wieder Zeit für uns haben. Herr Pfarrer Abel, Jesus, unser Schicksal. Wenn man das so liest, dann auf den ersten Blick verbindet man damit nicht unbedingt was Positives, wenn man so sagt, das ist mein Schicksal. Das klingt manchmal so schwer und folgenreich und manchmal auch unangenehm. Ich glaube, wir werden heute ganz andere Dinge von Ihnen hören. Freuen uns schon drauf. Vielleicht darf ich Sie zu Beginn der Sendung noch ein bisschen bitten, nochmal so ein paar Elemente aus den vorigen Sendungen aufzugreifen, um neu hineinzufinden. Wir hatten bis zur heutigen Sendung auch eine etwas längere Pause als zwischen den anderen Folgen.
Ja, gerne will ich das tun. Wenn Sie das eben so gesagt haben, das Wort Schicksal, das wird uns eher vielleicht daran erinnern, dass da vielleicht etwas Böses auf uns zukommt. Aber das ist genauso doppeldeutig wie auch das Wort Heimsuchung. Wenn wir also beten, er hat uns heimgesucht und uns Erlösung gebracht, dann wissen wir, wenn Gott in unser Leben eintritt, kommt etwas Wunderbares zustande. Aber wenn der Mensch versucht, sein eigenes Glück zu machen, dann kommen andere Heimsuchungen über ihn. Und die können manchmal ganz böse sein. So gibt es also auch schlimme Schicksale im menschlichen Leben, die meistens auch bedingt sind durch menschliche Schuld, meistens. Und dann eben das Schicksal, das man hat, wenn man sich auf Gott einlässt und Gott einlässt in sein Leben, wenn man spürt, das Leben ist ja nicht irgendwelchen blinden Zufällen überlassen, sondern ist in der Hand Gottes und sein Wille regiert und sein Reich kommt und sein Name wird verherrlicht, wie es im Vater unser heißt, dann auf einmal spüren wir, wie unser Leben eine völlig andere Wende nimmt und dass eben Schicksal etwas Wunderbares sein kann. Ja, wir haben ja, liebe Hörerinnen und Hörer, schon in den letzten Sendungen darüber gesprochen, wer ist Jesus, und auch bei der Sendung, als wir über die Schule Jesu nachgedacht haben, haben wir schon einmal betont, dass die Schule Jesu bedeutet, eine enge Lebensgemeinschaft mit ihm zu haben, der Jünger mit seinem Meister. Das ist ja auch das gewesen, was die Jünger erlebt haben zu ihrer Zeit. Jesus hat wirklich so etwas wie eine rabbinische Schule aufgemacht, wenn auch auf eine völlig andere Art. Er hat die Jünger teilnehmen lassen an seinem Leben und hat wiederum das Leben der Jünger geteilt, hat an ihren Sorgen, ja, und an den Nöten der ganzen Menschheit teilgenommen. Und somit ist eine Schicksalsgemeinschaft zustande gekommen, die mit dem Tod Jesu gar nicht abgeschlossen war, sondern eigentlich weiterging. In der Geistsendung ist eigentlich das Schicksal Jesu unser Teil geworden. Er hat uns Anteil gegeben an seinem Leben, dem unzerstörbaren Leben. Er hat uns Anteil gegeben an seinem Sieg, an dem nicht zu überbietenden Sieg über Sünde und Tod. Und damit spüren wir schon, dass Schicksalsgemeinschaft mit Jesus immer bedeutet, dass alles Finstere zu unseren Füßen bleibt und dass wir letztlich mit ihm siegen werden. Und das begründet letztlich auch einen nicht zu besiegenden Optimismus, den die Kirche in diese Welt hinausstrahlt und unbedingt hinausstrahlen sollte. Gerade heute habe ich noch zu einem jungen Pfarrer gesagt, du bist viel zu jung, um Pessimist zu sein. Aber ich möchte das den alten Pfarrern auch sagen, wenn sie schon 80 Jahre sind. Du bist viel zu jung, um Pessimist zu sein. Ja, im Grunde gehört zum Christsein ein unbesiegbarer Optimismus. Denn Jesus ist unser Schicksal. Im Kolosserbrief lesen wir diese wunderbaren Sätze zum Beispiel, alles ist durch ihn und auf ihn hin geschaffen. Also die ganze sichtbare und unsichtbare Welt, zu der wir gehören, mit Leib, Seele und Geist, ist aus Christus und auf Christus hin. Und wenn es heißt, alles hat Bestand in ihm, dann bedeutet das, wir könnten überhaupt nicht sein, wenn er nicht wäre. Unser ganzes Sein ist gewissermaßen getragen von ihm, so wie eine Flamme nur leuchten kann und flammen kann, wenn der Wachsstock da ist, der ihr beständig Nahrung zuführt, die sich verflüssigt und dann in gasförmiger Form dann verbrennt und eine lohe und helle Leuchtkraft entwickelt. So ungefähr leben wir aus der Substanz Jesu, die sich nie verzehrt, die immer zur Verfügung steht und die unser ganzes Lebenselement ist. So könnte man sich das vorstellen. Und in demselben Kolosserbrief, im zweiten Kapitel, schreibt Paulus im Vers 17, die Wirklichkeit nämlich ist Christus. Ein Wort, das Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht gar nicht in Erinnerung haben, mal gelesen zu haben. Aber schauen Sie es noch einmal nach. Kolosser 2, Vers 17, die Wirklichkeit nämlich ist Christus. Das heißt, er ist die Realität. Und wer in Christus verwurzelt ist, wie es in demselben zweiten Kapitel heißt, der ist in der Realität gegründet und verwurzelt. Und deswegen kann uns nichts Besseres geschehen, als in Schicksalsgemeinschaft mit ihm zu leben und in ihm verwurzelt zu sein. Jesus hat ja solche Bilder gebraucht, wie zum Beispiel das Bild vom Weinstock und den Rebzweigen. Ohne mich und getrennt von mir könnt ihr nicht existieren und könnt nichts tun. Und das heißt, in ihm verwurzelt haben wir Anteil an seinen Segnungskräften, an seiner Gnade, an seinem Heiliggeistwesen. Und gerade dadurch kommen wir dieser Wirklichkeit so nahe. Jesus Christus ist die Realität. Es gibt ja andere Bilder, wo Jesus verglichen wird mit einem Stein, mit einem Eckstein, mit einem Grundstein, mit einem Schlussstein. Das heißt, er ist wie bei einem Gebäude, das unten und das oben, er hält alles zusammen und wir sind irgendwo zwischendrin ein Teil von ihm. Wir dürfen ein Glied an seinem Leibe sein oder ein Baustein, um bei dem Bild zu bleiben, von diesem wunderbaren Gebäude, das letztlich das himmlische Jerusalem sein wird. Also Grund für Optimismus, Schicksal ist nichts Böses in diesem Sinne, sondern etwas Gutes, wenn man sich auf Gott einlässt und in ihm, in Christus gegründet und verwurzelt ist. Nun, das Wort Schicksal, wir haben es ja eben schon mal so ein bisschen hinterfragt, hat ja etwas mit Schickung zu tun. Schickung. Was heißt denn das letztlich? Das heißt doch letztlich nicht, dass wir irgendwelchen Kartenlegern oder Schicksalsforschern oder Wahrsagern oder Astrologen auf den Leim gehen müssen, sondern es geht um Schickung. Er ist zu uns geschickt worden. Er ist zu uns gesandt worden. Und damit beginnt unser positives Schicksal. Das negative Schicksal begann, dass wir uns selber losgelöst haben von ihm. Denken wir an den Sündenfall, der am Anfang der Menschheit steht, der aber immer wieder in kleinen Sündenfällen sich realisiert, wie wir eben auch als Sünder immer wieder dies oder jenes tun, was etwas von der Gottferne kündet oder uns in die Gottferne treiben könnte. Aber dann ist er zu uns geschickt worden, in diese Trostlosigkeit, in diese Welt, die voller Dornen und Disteln ist, um daraus wieder das Paradies zu machen. Und so heißt es im Galaterbrief zum Beispiel, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, damit er die freikaufe, die unter dem Gesetz stehen, und damit wir selbst die Sohnschaft erlangen, also eingewurzelt werden können in ihn. Weil wir also Söhne sind, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unser Herz. Also eine zweifache Schickung. Einmal das Schicksal, dass der Vater seinen Sohn sendet, und das zweite Schicksal ist, dass der Sohn seinen Geist sendet und damit sich ganz mit unserem Leben zutiefst verbindet, sodass gewissermaßen keine Pore an unserem Leib losgelöst ist von seiner Gegenwart und von der Wirklichkeit, die Jesus Christus heißt. Und wenn man das bedenkt, dann versteht man auch so die Heilige Schrift im Wesentlichen, dass es darum geht, nur um dieses Thema: Er ist zu uns gesandt worden. Im Hebräerbrief heißt es ja zum Beispiel: Brüder, schaut auf den Gesandten, auf den hohen Priester Jesus. Er ist also unser Schicksal geworden, weil er der hohe Priester geworden ist, weil er Himmel und Erde miteinander verbindet und die Menschheit wieder mit Gott versöhnt, weil er die Vollmacht dazu hat. Denn er ist ja Gott zugleich und Mensch. Als Gott kann er uns die Lossprechung schenken, die Vergebung der Schuld. Und als Mensch kann er uns alle vor ihm repräsentieren, vor Gott, die wir alle sündig und der Erlösung bedürftig sind. Und deswegen sagt der Hebräerbrief: Schaut auf den, der zu uns geschickt worden ist, der unser Schicksal geworden ist, der hohe Priester Jesus Christus. Der steht nicht nur irgendwo zwischen Gott und den Menschen, sondern er steht auch ganz mitten unter uns und er steht ganz in Gott. Er hat uns sich gewissermaßen einverleibt und ist im Vater ohnehin wesensgleich immer eins. Und deswegen sind wir durch ihn gewissermaßen hineingenommen in diese göttliche Beziehung zwischen Vater und Sohn im Heiligen Geist, den er uns geschickt hat. Das sind wunderbare Dinge. Man könnte fast, man könnte fast die Sprache verlieren vor Staunen und vor Ergriffenheit über diese Wirklichkeit. Also wenn er zu uns geschickt ist, ist er unser Schicksal geworden, weil er ja zu uns gekommen ist. Denken Sie an dieses schöne Wort, das bei Lukas steht, bei den Emmaus-Jüngern, wo es heißt: Er kehrte bei ihnen ein, um bei ihnen zu bleiben. Das gilt wirklich für dieses Schicksal, das Jesus mit uns teilt, um bei uns zu bleiben. Nicht einmal in die Weltgeschichte eingetreten, um nach 33 Jahren wieder abzutreten, sondern um bei uns zu bleiben. So wie er bei den Emmaus-Jüngern geblieben ist, obwohl seine Sichtbarkeit vor ihren Augen plötzlich verschwand. Er ist ja bei ihnen geblieben, das Brot lag ja noch auf dem Tisch. Da wurde auf einmal dieses Mahl, zu dem die Jünger eingeladen hatten, zu seinem Mahl der Eucharistie, denn er brach ja das Brot, er wurde zum Gastgeber. Und da wurde den Jüngern auf einmal deutlich, wie wunderbar auf einmal Schicksalsverbundenheit mit Jesus sein würde in Zukunft, wie sie auch heute noch ist, nicht nur in der Eucharistie, in der wir mit ihm eins werden und immer mehr verschmelzen, sondern schon von der Taufe an. Das gilt aber letztlich, wenn man es bedenkt, von der Schicksalhaftigkeit der ganzen Welt. Denn die ganze Welt ist ja, ich sagte es schon, von ihm geschaffen, auf ihn hin und durch ihn erlöst worden. Das heißt, nicht nur die, die an ihn glauben, ganz bewusst an ihn glauben, oder die ganz bewusst sich haben auf seinen Namen taufen lassen, sind in Schicksalsgemeinschaft mit ihm, sondern Jesus sagt ja selber: Ich bin die Türe. Und niemand kommt zum Leben außer durch diese Türe. Alle Menschen aller Zeiten, ob sie vor Jesus gelebt haben oder nach Jesus leben oder noch leben werden, ob sie getauft sind oder nicht, ob sie Jesus anerkennen oder nicht, sie werden alle eines Tages vor dieser Türe stehen. Und dann wird sich zeigen, dass diese Türe schicksalhaft ist für alle Menschen. Entweder sie gehen hindurch, ein zum Leben, oder sie bleiben draußen stehen. So wie Jesus es ja auch einmal in dem Gleichnis von den 5 klugen und den 5 törichten Jungfrauen gesagt hat. Er ist die Türe. Und es liegt letztlich natürlich auch an uns, ob wir uns dieser Schicksalhaftigkeit mit Jesus teilhaftig machen lassen oder ob wir sie ablehnen. Aber das Urteil darüber, wer draußen bleibt und wer hindurchgeht durch die Türe oder hindurchgegangen ist, Dieses Urteil steht uns nicht zu. Das weiß letztlich nur Gott allein. Das ist ein tiefes Geheimnis. Aber ohne Jesus keine Gnade. Ohne Jesus kein Leben. Denn er ist der einzige Weg, so sagt er. Er ist die einzige Wahrheit. Er ist das einzige Leben, das es gibt. Und deswegen ist er das Schicksal der ganzen Welt geworden. Seine Sendung ist also eine universale, zu jedem hin ist er geschickt. Selbst zu denen, die von ihm davonlaufen möchten. Dann kommt mir immer wieder dieses schöne Bild, ich brauche immer Bilder, um etwas zu erklären, von dem Märchen vom Hasen und vom Igel. Der Hase rennt sich tot, die Lunge aus dem Hals. Und immer wenn er am Ende der Ackerfurche ankommt, steht der Igel schon da und sagt, ich bin schon da. So können wir also von Gott davonlaufen. Wir werden ihn immer wieder finden. Er ist immer schon da, wo immer wir hingehen. Wie es im Psalm 139 heißt, wenn ich in die tiefen Abgründe der Erde stiege oder auf die höchsten Gipfel der Berge, du bist da. Du umgreifst mich von allen Seiten. Wir haben schon betrachtet, das Wesen Jesu, der unser Schicksal geworden ist, und seine Sendung ist Heilung, Leben, Kraft, Wachstum. Und die Wirkung der Sendung geschieht durch den Heiligen Geist, der wiederum uns gesandt ist, geschickt ist zu uns, sodass das Schicksal Jesu in uns konkret wird durch die Sendung und die Schickung des Heiligen Geistes. Und diese Sendung geht ja weiter. Denn Jesus hat diejenigen, der er bevollmächtigt hat, mit seinem Heiligen Geist weiter zu wirken, selbst Apostel genannt, also solche, die Gesandte, Geschickte sind. Das Wort Apostel heißt ja gesandt, geschickt. Das heißt, das Schicksal Jesu weitet sich aus auf die ganze Welt durch diejenigen, die in seinem Namen und in seiner Vollmacht gesandt sind, bis auf den heutigen Tag. Also Schicksal bedeutet, hier waltet ein Plan. Und nicht etwas Blindes. Wir verstehen unter Schicksal oft ein blindes Schicksal, ein blindes sich ereignen von nicht berechenbaren Vorgängen. Also liebe Hörerinnen und Hörer, ich kann Ihnen nur eines sagen. Das Wort Zufall oder Schicksal in diesem Sinne von blindem Schicksal ist im Grunde ein Etikett, das die Menschen gebraucht haben, um das Unerklärbare des Planes Gottes auf ihre Weise zu deuten oder die Bankrotterklärung keine Deutung zu haben. In Wirklichkeit geschieht nichts in der Welt nach irgendeinem blinden Zufallsprinzip, wie das etwa im Computer hergestellt werden kann. Es gibt kein blindes Zufallsprinzip. Alles geschieht nach Plan, weil alles einer bestimmten Sendung Christi entspricht. Selbst die Sünde kann letztlich seinen Heilsplan nicht zerstören. Jesus ist Sieger, das steht immer am Ende. Ich denke an einen Mann, der mir einmal sagte, ich mache es immer, wenn ich wissen will, wie ein spannender Roman oder ein Krimi ausgeht, dann mache ich es halt so, wenn ich es nicht aushalten kann, dann blättere ich in den letzten Seiten des Buches und dann sehe ich, ach, es geht alles gut aus. Und genauso können wir es auch bei der Bibel machen, sagte er. Wir können einmal die letzten Seiten aufschlagen und dann sehen wir, am Schluss geht alles gut aus. Jesus, unser Schicksal, das bedeutet, am Ende geschieht diese wunderbare Vereinigung mit ihm. Die ganze Schöpfung vermählt sich mit ihm in der wunderbaren Hochzeit des Lammes. Das himmlische Jerusalem, in dem er selbst die Leuchte ist und in der er selbst das Licht ist und das Leben. Das wird das Ziel sein. Es gibt also keine Gnade ohne ihn, denn in ihm ist die Fülle der ganzen Gottheit. Jesus, unser Schicksal, wir haben das eben, liebe Hörerinnen und Hörer, schon betrachtet. Ein besseres Schicksal kann uns nicht passieren, als in ihm verwurzelt sein und ihn als die Wirklichkeit unseres Lebens zu erkennen und anzuerkennen. Die Wirklichkeit nämlich ist Christus, sagt der heilige Paulus im Kolosserbrief. Das heißt, wenn wir Realisten sein wollen, dann können wir das nur mit ihm sein und in ihm sein. Dann erleben wir die Welt real, denn die Realität dieser Welt ist Gott, der absolut ist, weil wir ja relativ sind. Und der, der absolut ist, er verbirgt sich für die Realität, die allem Relativen letztlich dann auch einen Sinn gibt. Denn so ist es ja auch in dem Gleichnis von dem Weinstock und den Rebzweigen. Die relativen Rebzweige, die nur in Bezug auf den Weinstock und von ihm her existieren können, haben nur einen Sinn von ihm her, der absolut ist. Und so Schicksalgemeinschaft mit Jesus, etwas Besseres kann uns nicht passieren. Eine Schicksalsgemeinschaft, denken wir an eine gut funktionierende Ehe. Mann und Frau sind in einer Schicksalsgemeinschaft. Das heißt, einer kann ohne den anderen nicht leben, so wie es auch eben im Weinstockgleichnis nochmal verdeutlichte. Einer kann ohne den anderen nicht leben. Das ist natürlich auf Gott angewandt eine gewagte Behauptung. Der Mensch, das ist klar, kann ohne Gott nicht leben. Aber kann Gott auch nicht ohne den Menschen leben? Ist diese Schicksalsgemeinschaft gewissermaßen so ausgewogen, dass Gott genauso auf den Menschen angewiesen ist wie der Mensch auf Gott? Da gibt es nun eine wunderbare Offenbarung in der Heiligen Schrift. Und die sagt uns, dass natürlich Gott den Menschen nicht braucht, aber er hat sich so mit dem Schicksal des Menschen verbunden, dass er ohne ihn nicht mehr leben möchte. Man dürfte fast gewagt sagen, nicht mehr leben kann. Das nennen wir nämlich im theologischen Sinne den Bund, den Gott mit den Menschen geschlossen hat. Schon im alten Bund wird einem das deutlich, dass Gott sich mit dem Menschen verbunden hat, und zwar auf Gedeih und Verderb, auch mit der einkalkulierten Sünde des Menschen. Gott stößt den Menschen ja nicht von sich, wenn der Mensch Gott verlässt oder seine Treue aufkündigt, sondern er geht ihm nach, er sucht ihn auf am Ort seiner Schande, am Ort seiner tiefsten Erniedrigung. Das heißt, Gott nimmt diese Schicksalsgemeinschaft so ernst, dass er gewissermaßen an den Menschen verblutet. An den Menschen verblutet, so wie Jesus es getan hat. Da merken wir also, Schicksalsgemeinschaft ist an erster Stelle das Ernstnehmen Gottes in Bezug auf den Menschen. Er nimmt den Menschen so ernst, dass wir Menschen gar nicht anders können, als die uns dargebotene Hand zu ergreifen und uns wieder hineinnehmen zu lassen in diese wunderbare Gemeinschaft, die wir den erneuerten Bund, manche sagen den neuen Bund nennen, den Jesus mit seinem Blut geschlossen hat. Schicksalsgemeinschaft, das ist auch ein anderes Wort für Schicksalsgemeinschaft, ist auch Kirche. Das Wort Kirche ist die Schicksalsgemeinschaft, die bewusst gewollte, akzeptierte, bejahte Schicksalsgemeinschaft mit Jesus. Denn wir dürfen davon ausgehen, dass alle Getauften irgendwie eine positive Beziehung zu ihm haben, in den sie eingewurzelt sind, die ihn als die Realität ihres Lebens angenommen haben. Mehr oder weniger natürlich. Aber das ist die Schicksalsgemeinschaft, der Bund, den Gott mit den Menschen geschlossen hat. Man könnte auch sagen, Jesus ist meine bessere Hälfte geworden. Ohne ihn bin ich nur ein halber Mensch. Das ist eine anthropologische Aussage, liebe Hörerinnen und Hörer. Jesus ist unsere bessere Hälfte. Ohne ihn bin ich nur ein halber Mensch. Das heißt, wenn ich den Menschen wirklich definieren möchte, dann kann ich ihn nicht definieren ohne Jesus Christus. Denn er ist sozusagen das Prinzip Menschheit, das sich in uns verwirklicht in je verschiedener Weise. Aber er ist das Prinzip Menschheit, denn auf ihn hin, eben den in der Menschengestalt Erschienenen, auf ihn hin ist alles geschaffen. Von daher hat der Glaube an Jesus Christus einen ganz tiefen Sinn. Glaube bedeutet nämlich dieses bewusste sich einbergen, einwurzeln, anvertrauen, hingeben an den, der meine bessere Hälfte, mein eigentliches, wahres Ich ist. Denken Sie wieder an den Rebzweig. Der Rebzweig ist nur Rebzweig eines Weinstocks, indem er in der Identität des Weinstocks verwurzelt ist und diese Identität übernimmt als die seine und deswegen weinstockgemäße Früchte hervorbringen kann. Das heißt, wir können nur wirklich Menschen sein im vollen Sinn, wenn wir Christusgemäß leben und Christus durch uns die Früchte bringen kann, die er in dieser Welt bringen möchte. Jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, wäre es natürlich mal interessant, in den Evangelien zu suchen, wie Menschen die Schicksalsgemeinschaft mit Jesus erlebt haben. Lesen Sie zum Beispiel einmal das erste Kapitel bei Johannes, wie der Evangelist selber und Andreas auf der Suche sind nach dem Messias und wie Johannes sie auf Jesus hinweist und sie sich an seine Fersen heften und wie Jesus sich umdreht und sie fragt, was sucht ihr? Und sie fragen ihn, wo wohnst du? Und Jesus sagt, kommt und seht. Damit beginnt die Schicksalsgemeinschaft mit Jesus. Die wunderbare Gemeinschaft, die Jesus mit ihnen teilt. Das Leben, das er ihnen schenkt in der Jüngerschaft. Oder lesen Sie einmal bei Matthäus 4 und Markus 1 die Berufung der ersten Jünger am See Genezareth, wie sie alles liegen lassen. Und da wird Jesus ihr Schicksal. Von da an können sie nicht mehr anders. Der heilige Petrus wird eines Tages zu Jesus sagen, Herr, wohin sollen wir gehen? Du allein hast Worte des ewigen Lebens. Auch da, wo ihn niemand mehr begreift, wo ihn auch Petrus nicht mehr begreift. Aber Jesus ist so sein Schicksal geworden, dass er nicht mehr loskommt von ihm. Das sind wunderbare Stellen. Oder denken Sie an die verweigerte Schicksalsgemeinschaft. Jesus und der reiche junge Mann, dem er anbietet das Höchste und Kostbarste, nämlich die Schicksalsgemeinschaft mit ihm. Geh hin, verkauf alles, was du hast, gib den Erlös den Armen, dann komm und folge mir nach. Jetzt wird Jesus auch dadurch sein Schicksal, dass er Nein zu diesem Vorschlag sagt und weggeht. Von da an wird Jesus ihn nicht mehr in Ruhe lassen. Jesus bleibt auch da sein Schicksal, auch in der Verlorenheit vielleicht. Oder denken Sie an Zachäus, dem Jesus begegnet vor den Toren von Jericho, der da auf dem Baum gestiegen ist, um besser beobachten zu können, der eigentlich ein unbeteiligter Beobachter bleiben wollte, aber mitten hineingenommen wird in die Schicksalhaftigkeit mit Jesus. Er kann nicht anders. Er muss herunter vom Baum. Jesus will bei ihm einkehren und nicht einfach nur in sein Haus, sondern jetzt soll diese Schicksalsgemeinschaft mit Jesus entstehen. Jesus wird sein Schicksal. Oder denken Sie an den Mann, der mit Jesus gekreuzigt worden ist, der vielleicht ein gottloses Leben bis 10 Minuten vor seinem Tod geführt hat. Vielleicht, wir wissen es nicht. Aber dann wird Jesus sein Schicksal. Er wendet sich zu ihm hin. Herr, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus schaut zu ihm. Noch heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Also das Schicksal mit mir teilen. Meinen Tod und meine Auferstehung, mein ewiges Leben. Oder denken wir an die Gottesmutter Maria, die Jesus in ihrem Leib und in ihrem Herzen trug. Jesus war ihr Schicksal schon von der Empfängnis an. Und dann bleibt er ihr Schicksal, denn er nimmt sie mit hinein in seinen österlichen Triumph. Sie ist die, die ohne Erbsünde empfangen, Anteil hat an seinem österlichen Triumph, da sie mit Leib und Seele aufgenommen wird in die Herrlichkeit des Himmels. Aber ich denke auch an menschliche Schicksale, nicht nur an diese biblischen Schicksale, die uns manchmal etwas weit entfernt sind, aber doch irgendwie so nahe. Ich erinnere mich an einen alten Klosterbruder, der schon 80 Jahre alt war, der mir einmal erzählte, wie er als junger Student die Skier packte und mit der Bahn von München nach Salzburg fuhr, um dort Skifahren zu gehen im Winter. Und als er aus der Eisenbahn, ging er an einer Kirche vorbei, in der gerade Gottesdienst gefeiert wurde. Er stellte seine Skier draußen hin, ging in die Kirche, nahm am Gottesdienst teil, der von einem Priester gehalten wurde, der einer Ordensgemeinschaft angehörte, denn diese Kirche war eine Klosterkirche. Und während dieser heiligen Messe kam ihm plötzlich diese Klarheit, das hier ist mein Ort, an dem Gott mich haben will. Und er ging aus der Kirche heraus, stellte seine Skier im Kloster unter und trat in das Kloster ein, ist gar nicht mehr nach Hause zurückgegangen. Jesus ist an Ort und Stelle das Schicksal seines Lebens geworden bis zu seinem Tod und darüber hinaus. Oder mir erzählte gerade vor wenigen Tagen, als ich noch auf Assisi-Fahrt mit einer Busgruppe war, erzählte mir jemand von einem 16-jährigen Mädchen, das nach Assisi gefahren ist, um dort an einer klösterlichen Professfeier teilzunehmen von einer Freundin. Und als sie dort in das Kloster kam, spürte sie auf einmal, das ist der Ort, an dem Gott mich haben will. Und sie ist nicht mehr nach Hause zurückgekehrt, ist dort in das Kloster eingetreten. Jesus ist ihr Schicksal geworden und wird es wohl auch in alle Ewigkeit bleiben. Hier wird also deutlich, liebe Hörerinnen und Hörer, Jesus läuft mir nicht einfach zufällig über den Weg, sondern er begegnet mir genau an der Stelle, wo er mir begegnen möchte, wo ich ihm begegnen soll. Und seine Sendung führt immer zu einem Bewusstsein, das mich zu einer Entscheidung auffordert. Ich kann in einer bestimmten Situation meines Lebens nicht einfach mehr blind vorübergehen, so wie der junge Mann, der einmal von Jesus angesprochen worden war, nie mehr sagen kann, ich habe nichts gehört, sondern das wird mir immer in Erinnerung bleiben. Und deswegen liegt es jetzt in meiner Entscheidung, in dieser Situation Jesus mein Schicksal im positiven Sinne werden zu lassen oder, wenn ich auf ihn nicht eingehe, seine Einladung nicht annehme, im negativen Sinne mein Schicksal werden zu lassen. Das liegt dann ganz an mir. Aber die Schicksalsgemeinschaft mit ihm ist das Köstlichste, was es gibt. Wir sind also gewissermaßen Gottes Schicksal und er ist unser Schicksal. Aber an erster Stelle sind wir sein Schicksal, denn er hat uns geschaffen. Er hat uns zuerst geliebt. Er hat uns erwählt. Er hat sich mit uns verbunden. Und jetzt liegt es an uns, dazu einfach Ja zu sagen und uns von ihm gewissermaßen in die Arme nehmen zu lassen, damit auch er unser Schicksal werden kann, nachdem wir bereits sein Schicksal geworden sind. Er hat sein göttliches Leben, sein göttliches Wesen an unser menschliches Leben und an unser menschliches Wesen untrennbar geknüpft. Deswegen können wir, das bleibt ein Geheimnis, ich möchte dem auch gar nicht weiter auf die Spur gehen, können wir gar nicht begreifen, wie Gott in Ewigkeit selig und glücklich sein kann oder wir, die wir hoffentlich allemal mit ihm im Himmel vereint sein werden, solange es da noch irgendwie ein finsteres Schicksal derer gibt, die Gott verneint und Jesus nicht angenommen haben. Aber ich möchte dem nicht weiter nachgehen. Das bleibt ein Geheimnis, in das wir nicht eindringen sollen. Aber wir spüren, dass alles, was Jesus getan hat in seiner Menschwerdung, in seiner Geistsendung, in dieser Schickung und Schicksalhaftigkeit, die durch den Geist uns geschenkt wird, dass alles dem dient, dass er uns sich tiefer einverleiben möchte. Von der Taufe über die Eucharistie, also in all den Sakramenten der Kirche geschieht eine tiefere Einverleibung, die immer natürlich auch mit Heilung und Heimholung, beides ist im Grunde dasselbe, verbunden ist. Jesus wird am Ende der Welt, ich sagte es schon, das Schicksal aller Menschen sein. So hat es ja auch im Matthäus-Evangelium Kapitel 25 gesagt, wenn er am Ende der Welt erscheinen wird, dann wird er sie alle sammeln und dann wird er die einen zur Rechten, die anderen zur Linken stellen. Beide Seiten sind gewissermaßen Schicksalsgefährten oder haben Teil am Schicksal Jesu, der eine so, der andere so. Das tiefste und letzte Geheimnis ist wirklich vergleichbar mit der Hochzeit zwischen Mann und Frau, die Schicksalsgefährten werden, nämlich die Hochzeit des Lammes, die Hochzeit und Vermählung Gottes mit der ganzen Schöpfung. Wir sind dabei. Und wenn Gott Jesus aussendet, schickt in diese Welt, dann tut er nichts anderes als das, was Jesus in diesem berühmten Gleichnis uns zu verdeutlichen versuchte, wo ein König Hochzeit halten wollte und seine Diener ausschickt, um die Geladenen zu holen und die wollen nicht kommen. Und dann lädt er sie alle ein, die da an den Wegkreuzungen zu finden sind. So sind wir alle eingeladen von ihm, zu ihm zu kommen. Und dann kommt die große Offenbarung. Die geladenen Gäste erfahren im Hochzeitssaal, dass die Braut des Königs nicht irgendjemand ist, sondern sie selber, die ganze eingeladene Gemeinschaft ist die Braut. Die Kirche ist die Braut und wir dürfen alle dazugehören. Deswegen sagt Petrus einmal zu Jesus: Herr, wir haben alles verlassen. Was wird uns dafür zuteil? Das heißt, du bist unser Schicksal geworden. Was wird unsere Zukunft sein? Vielleicht hat er an irgendeinen materiellen Vorteil gedacht damals noch. Später hat er aber begriffen, das, was ihm zuteil wird, ist die tiefste, innigste Vereinigung mit Christus, die ihm allein dadurch sichtbar wurde in seinem Sterben, dass er mit Christus gekreuzigt wurde. Du allein hast Worte des ewigen Lebens. Wohin sollen wir gehen? Das ist die Schicksalsgemeinschaft mit Christus, von der wir nicht mehr loskommen. Ich darf, liebe Hörerinnen und Hörer, mit dem schon zitierten Wort aus dem Kolosserbrief Kapitel 1 in ein Gebet verwandelt diese Betrachtung beenden. Jesus, du bist das Ebenbild Gottes, des Unsichtbaren, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in dir wurde alles erschaffen, das Sichtbare, das Unsichtbare. Alles ist durch dich und auf dich hin geschaffen. Du bist vor allem, alles hat Bestand in dir. Du bist das Haupt des Leibes, der Kirche. Du bist der Anfang und der Erstgeborene aus den Toten, auf dass du den Vorrang haben solltest in allem. Denn es hat dem Vater gefallen, in dir seine ganze Fülle wohnen zu lassen und durch dich alles mit sich zu versöhnen, was auf Erden und im Himmel ist. Durch dein Blut am Kreuz hast du Frieden gestiftet. Amen.
Herzlichen Dank, Herr Pfarrer Apel, für diesen Vortrag. Ist Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol mit der Credo-Sendung heute Abend mit dem siebten Teil, dem letzten Teil einer siebenteiligen Reihe zum Thema Jesus, unser Schicksal. Und heute als Höhepunkt dieser ganzen Reihe der Titel der Sendung: Jesus ist wirklich unser Schicksal. Unser Referent ist Pfarrer Winfried Abel aus Fulda. Ich darf als ersten Hörer heute Abend Herrn Feldmann aus Kassel begrüßen.
Ja, guten Abend, Herr Feldmann Kassel. Mir ging es noch um Folgendes, was vielleicht noch nicht deutlich genug zum Ausdruck kam: das Schicksal Jesu für den schwächlichen Menschen. Der sagt, ich will mich bemühen, aber das haut nicht hinten und nicht vorne. Ich muss also immer wieder beichten gehen und muss immer wieder sagen, Heiland, ich will ja gern, aber ich kann nicht und ich habe dich auch lieb, aber es haut eben nicht hin. Ich glaube, das ist die Regel. Und wenn ich mich so umhöre, es gibt viele, die einfach wirklich sagen, natürlich wollen wir, aber die große Entscheidung wird es eigentlich nie. Es kommt immer wieder diese vielen Rückfälle, dann müssen wir wieder beichten, dann fangen wir wieder an. Ich glaube, das ist die Regel, sodass ich sagen möchte, die Hörer, die daran kranken, wie ich auch, den sollte man doch zum Trost sagen, es genügt doch, dass wir rudern. Und zwar immer wieder zum Heiland hinrudern, kann man das so sehen, in seine Liebe reinrudern. Und da wird uns auch auffangen, egal wie, sagen wir mal, schwierig oder wie schlimm das alles gewesen ist, weil es so Schwächlinge sind. Könnte da der Pfarrer Abel noch was zu sagen? Wie kann man das so oder so ähnlich sehen?
Danke, Herr Feldmann, für die Frage. Ich glaube, ein ganz wichtiges Anliegen, Herr Pfarrer Abel.
Natürlich wissen wir doch aus der Heiligen Schrift, aus den Evangelien, dass Jesus nicht der Heiland der Starken ist, sondern der Heiland der Schwachen. Immer wieder hat er das doch betont. Er hat doch gesagt, ich bin nicht gekommen, die Gerechten zu suchen, sondern die Sünder. Ich bin nicht gekommen, als Arzt die Kranken, die Gesunden, sondern die Kranken zu heilen. Also immer wieder hat er das gesagt und er hat sich schicksalsmäßig den Schwachen gleichgestellt. Er ist selbst ein Schwacher geworden. Alle Schwächen hat er auf sich genommen. Es heißt sogar im Hebräerbrief, er wurde in allem angefochten, in allem versucht. Er wollte also kein Privileg haben. Das Einzige, die einzige große und gewaltige Ausnahme ist natürlich, er hat nicht gesündigt, er hat diesem nicht nachgegeben. Aber ansonsten wollte er die Solidarität mit den Schwachen so weit treiben, wie nur eben möglich, bis hinein in die Schmählichkeit des Todes. Und deswegen finden wir uns gerade in unserer Schwachheit in ihm wunderbar vertreten, in einer gewissen Schicksalhaftigkeit, möchte ich sagen. Und deswegen dürfen wir auch immer wieder zu ihm kommen mit all unseren Rückfälligkeiten, die sich jeden Tag neu ereignen.
Dankeschön, Herr Feldmann. Auf Wiederhören, alles Gute. Herr Pfarrer Abel, Sie haben in Ihrem Vortrag so schön gesagt, es gibt eigentlich keinen Zufall. Die Philosophen, auch die, die dem Christentum als Vorbild gedient haben und als, sagen wir mal, Unterbau, als verstandesmäßige Hinführung zur Offenbarung, die haben sehr wohl gesagt, es gibt den Zufall, Aristoteles etwa. Also, um diese Behauptung auszusprechen, es gibt den Zufall nicht, braucht man wahrscheinlich die Vogelperspektive des Glaubens, oder?
Das ist richtig. Aus der bloßen Perspektive des geschaffenen Menschen ist es undenkbar, diese Verwobenheit des Planes Gottes auch nur andeutungsweise zu erkennen. Und deswegen sind viele Dinge einfach nicht einzuordnen. Denken wir doch nur einfach an so manche Dinge, die früher die Menschen geglaubt haben oder nicht geglaubt haben, wo sie einfach Dinge nicht einordnen können, wo man heute aus wissenschaftlicher Sicht vielleicht gewisse Zusammenhänge sieht. Aber das meiste bleibt dem Menschen doch ohnehin verborgen. Und einen Plan in diesem oft verworrenen Ganzen zu sehen, fällt uns Menschen schwer. Erst aus dem Glauben heraus. Es heißt einmal in einem Psalm, dass der Mensch nicht begriff, dass es den Reichen und den schlechten Menschen so gut geht und den guten Menschen so schlecht geht. Und dann heißt es dann, bis ich eintrat in dein Heiligtum, heißt es da. Und da begriff ich. Das heißt, durch den Glauben treten wir ein in das Heiligtum und nehmen ein wenig teil an dieser wunderbaren Einheit und Ganzheit, die uns etwas vom Plan Gottes erkennen lässt. Und da spüren wir, es gibt keinen Zufall.
Ich darf jetzt Herrn Dickers aus Aachen begrüßen und bevor wir Herrn Dickers um seine Frage bitten, darf ich Sie, liebe Zuhörer, nochmal ermuntern, wenn Sie anrufen möchten, 089 517 008 008. Nun aber zu Ihrer Frage. Grüß Gott, Herr Dickers.
Grüß Gott, Herr Pfarrer Abel. Ich störe mich etwas an der ersten Zeile Ihres zum Schluss rezitierten Gedichtes, wo es heißt, Jesus, du bist das Ebenbild Gottes. Ebenbild. Wir sind doch als Menschen schon nach dem Bild, als Ebenbilder Gottes geschaffen. Und Christus ist doch nun mehr. Der ist doch Gott selbst. Können Sie dazu vielleicht noch was näher erläutern?
Ja, im Grunde haben Sie die Antwort eben schon in Ihrer Frage gegeben, wenn Sie sagen, wir sind als Ebenbilder geschaffen. Das ist eben der riesige Unterschied. Wir sind geschaffen. Er ist es von seinem Wesen her. Wenn er zum Beispiel sagt, als Mensch, wer mich sieht, der sieht den Vater, dann will er sagen, ich bin also wirklich sein Ebenbild und ich möchte in keiner Weise irgendetwas Verfremdendes in mein Wesen einführen, indem ich mich loslöse von dem Willen meines Vaters oder so. Und deswegen sagt er ja, ich gehöre in das, was meines Vaters ist, als die Eltern ihn da gefunden hatten, den 12-Jährigen. Er will also ganz mit dem Vater identisch sein. Weil er es vom Wesen her ist, als Gott, will er es auch als Mensch sein in allem. Und deshalb, wie gesagt, ist er in einer Weise so vorbildlich Ebenbild, wie wir es gar nicht sein können, weil bei uns ja immer noch die Sünde und unser sündiges Wesen diese Ebenbildlichkeit Gottes leider so trübt, dass manche Menschen um unseren Willen eher Gott verfluchen, als ihn preisen. Das ist leider so.
Ja, haben Sie recht. Vielen Dank auch für den Vortrag.
Bitte schön.
Schönen Abend.
Danke, Herr Dickers, für den Anruf. Auf Wiederhören. Ja, Herr Pfarrer Abel, die Theologen und Philosophen sagen, es wird hier derselbe Begriff analog verwendet. Das heißt, nur in einem Teil seiner Bedeutung gleich auf Christus und den Menschen angewandt, in einem anderen Teil eben ganz anders. Nicht, er ist ungeschaffen und nicht ein geschmälertes Abbild Gottes. Herr Pfarrer Abel, wir hatten vorhin noch vom Zufall gesprochen. Ganz interessant ist, ich erinnere mich noch an einige Semester Mathematikstudiums und dort wurde uns gezeigt, wie man mit dem Computer den Zufall errechnet. Sie sagten so, naja, nur im Computer gibt es so etwas. Selbst da gibt es das eigentlich streng genommen nicht, obwohl es so aussieht, und zwar täuschend ähnlich. Es wird eben so lange gerechnet, bis man nicht mehr merkt, dass sich immer wieder das Gleiche wiederholt. Eigentlich ein ganz beredtes Zeichen dafür, wenn man sich schon anstrengen muss, einen Zufall vorzutäuschen in rein materiellen, in rein geschöpflichen Bereichen, um wie viel mehr wird dann der Plan Gottes letztlich über allem walten, wenn schon der Plan in unserem vorgetäuschten Zufall waltet.
Ja, selbst den Zufall kann man nicht konstruieren gewissermaßen. Gell? Mhm. Das ist kurios, denn der Computer ist ja eigentlich natürlich klar, ist ein Apparat, den der Mensch erfunden hat, der nur das hergeben kann, was in ihn hinein programmiert wird. Und den Zufall kann man nicht programmieren. Das wäre fast gewissermaßen ein Widerspruch in sich.
Jetzt darf ich Frau Hildegard begrüßen. Grüß Gott, Frau Hildegard.
Grüß Gott. Ich bin krank, habe epileptische Anfälle. Aber ich gehe immer wieder zum Rosenkranz beten, zu einem Kloster. Und es sind lauter alte Schwestern. Und jetzt ist mir der Gedanken gekommen, vielleicht ist mein Weg, dass ich nach dem Kloster gehe, aber mit meiner Krankheit kann ich das nicht. Also habe ich da vorhin das gehört mit dem Beichten. Also das ist schon sehr interessant. Aber mir ist es so gedeckt, der Gedanke gekommen, ich könnte in den Kloster eintreten. Aber was meinen Sie dazu?
Der Eintritt in ein Kloster setzt natürlich eine klar erkennbare Berufung voraus. Und wenn man feststellt, dass man ein bestimmtes körperlich-geistiges Defizit hat, für das man vielleicht gar nichts kann wie Sie, dann ist das wahrscheinlich ein Zeichen, dass Gott mich an der Stelle gar nicht haben will, sondern dass er mich vielleicht an einer ganz anderen Stelle haben will. Und da muss man also sehr, sehr vorsichtig sein. Und wenn man das selber nicht überblicken kann, weil einem da einfach die Urteilsfähigkeit fehlt, dann ist es gut, sich mit erfahrenen Seelsorgern zu beraten oder einfach mal in einem solchen Kloster mal mit einer Oberin zu sprechen oder einer Novizenmeisterin, die da ein bisschen geistlichen Durchblick hat. Die können einem dann schon eine Hilfe geben, zu erkennen, ob eine echte Berufung da ist oder nicht. Und das kann einem dann eine Hilfe sein. Diese Sehnsucht nach der Einsamkeit, nach der Stille, nach der Geborgenheit ist in vielen Menschen da, ist aber noch nicht das Zeichen einer echten Berufung.
Frau Hildegard, war das eine Hilfe?
Danke.
Dankeschön für Ihren Anruf. Alles Gute wünsche ich Ihnen. Herr Pfarrer Abel, es gibt sicherlich auch viele Menschen, die, das wird bei den meisten so sein, die, wenn sie auf ihr Leben zurückblicken, viele oder so manche falsche Entscheidungen zu beklagen haben, wenn man das mal ein bisschen dramatisch ausdrücken möchte, die sich denken, meine Güte, im Großen und Ganzen habe ich mich doch bemüht, ein Leben so zu führen. Und jetzt sitze ich eigentlich ein bisschen in der Patsche. Ich bin nämlich in einer Situation, in die ich mich selber durch eine Entscheidung hineinmanövriert habe. Und jetzt erkenne ich, dass ich es viel besser haben könnte, dass ich Gott besser dienen könnte, selber fröhlicher sein könnte und. Wie gehe ich angesichts der Tatsache, dass Christus mein Schicksal ist, der sich um mich sorgt, der für mich immer da ist und der auch in der Ewigkeit mein Bräutigam sein soll, wie gehe ich mit einer solchen Situation im Leben um, die ja doch belasten kann?
Die kann belasten, aber man soll die Vergangenheit nicht verteufeln und nicht verfluchen, möchte ich sagen, sondern man soll sie einfach auch positiv sehen. Es ist immer so, dass es einen gibt, der einen Rückgriff in die Vergangenheit machen kann. Das ist Gott, der Mensch nicht. Für Gott ist immer alles gegenwärtig. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Er hat die Möglichkeit, in die Vergangenheit genauso einzugreifen wie die Gegenwart und in die Zukunft. Das heißt, er kann mich bis in die Wurzel hinein, also auch in die gedankliche, historische Wurzel hinein, bis zu meiner Geburt, bis zu meiner Empfängnis, in diese Wurzel hinein kann er mich heilen. Und das ist wirklich etwas, was für uns ungeheuer tröstlich ist, das zu wissen, dass er in einem Moment mich auf die Beine stellen kann, dass er in einem Moment wieder alles neu machen kann, wie ich das ja auch an dem Beispiel von dem mit Christus gekreuzigten Verbrecher darzulegen versuchte, der diese Erfahrung machen durfte, dass die Vergangenheit im Blick auf das, was jetzt an ihm geschieht, unendlich wichtig war, auch wegen seiner Schuld. Denn weil seine Schuld groß war, war die Barmherzigkeit Gottes noch größer und er hätte sie nie erfahren, wenn die Schuld nicht gewesen wäre. Der heilige Paulus erwähnt dieses Paradox einmal und sagt: Vorsicht, keine falschen Schlüsse ziehen, nicht deswegen besonders hart sündigen, um umso überfließender die Barmherzigkeit Gottes erfahren zu können. Das wäre wiederum ein Widerspruch in sich. Aber so in dieser paradoxen Situation bewegt sich diese Erfahrung, dass meine Schuld im Blick auf die Gnade gar nicht einmal so etwas ist, was einem zur Verzweiflung führen müsste oder zur Traurigkeit. Im Gegenteil, zur Freude und Dankbarkeit. Deswegen hat Augustinus seine Confessiones ja auch geschrieben, die eigentlich heißen Lobpreisungen in der Dankbarkeit und Freude über das, was er erfahren hat.
Das heißt in gewisser Weise, dass eine Situation, in der ich mich jetzt befinde, letztlich auch, wenn ich die Hand Gottes ergriffen halte oder sie wieder ergreife, immer auch als eine Situation gesehen werden darf, die von Gott als für mich jetzt, vielleicht ist bestimmt zu viel gesagt, aber zumindest gedacht ist. Also, es ist sozusagen ein Ausgangspunkt, den ich mir nicht anders wünschen soll, und von hier aus soll es nun weitergehen.
Ja, und es gibt dann Situationen, in denen einfach Gott mir dann die Augen öffnet, sodass ich erst im Blick auf die Vergangenheit erkenne, wo vielleicht ich ihm begegnet bin und wo er mir vielleicht schon einmal begegnen wollte und ich ihn einfach nicht gesehen habe, ihn nicht wahrgenommen habe. Aber nun schenkt er mir diese Möglichkeit, das mit klarem Blick in der Rückschau noch einmal zu sehen. Und dann auf einmal werde ich dann doch diese Erfahrung machen können, dass er all das heilen kann, auch da, wo ich ihn übersehen und vielleicht sogar verletzt und beleidigt habe.
Mhm. Der Mensch, also in Schicksalsgemeinschaft mit Gott, das Beste, was uns passieren kann, denn Gott hat uns geschaffen, er will unsere Erlösung, unser ewiges Heil. Nun haben Sie gesagt, Herr Pfarrer Abel, der Mensch lässt sich eigentlich ohne Christus seinen Erlöser nicht definieren. Man erkennt den Menschen also nicht als das, was er ist. Was ist dann mit all den Versuchen, den Menschen zu beschreiben, zu definieren? Die Philosophen haben das unternommen, so mancher Theologe auch. Gehört das wirklich, sagen wir mal, philosophisch gesehen zum Wesen des Menschen, dass er auf Christus als sein Schicksal hingeordnet ist? Oder ist das etwas, was auch wie die Betrachtung des Zufalls erst durch die Glaubensperspektive dann hinzukommt?
Also zunächst einmal ist es die Realität, die ganz unabhängig vom Glauben da ist. Die Realität. Das heißt, der Mensch gründet in Gott und ohne Gott könnte er nicht sein. Das ist die Realität. Und Christus ist das Urbild des Menschen, weil er ja selbst der Mensch ist und damit sozusagen für uns die große Vorgabe ist, an der der Mensch sich orientieren kann, ob er ihn kennt oder nicht. Aber zunächst einmal ist er das für uns. Das ist unabhängig vom Glauben. Der Glaube erst gibt uns die Möglichkeit, dies zu erkennen und das auch zu wollen und sich da sozusagen die Ressourcen zu holen oder die Ressourcen anzuzapfen, aus denen heraus unsere Menschwerdung gelingen kann, wenn wir uns mit Christus verbinden. Aber die Realität ist unabhängig von der Erkenntnis oder von dem Glauben einfach schon einmal da, denn ohne ihn könnten wir nicht sein.
Herr Pfarrer Abel, herzlichen Dank für diese ganze Reihe, den heutigen Vortrag, für all Ihre Antworten. Wir hatten jetzt noch eine Meldung eines Hörers. Er hat auf ein Gebet hingewiesen, das sich im Gotteslob findet, und zwar auf Seite 59. Das ist die Nummer 23.2. Das ist ein kurzes Gebet, das zu unserer Sendung heute passt. Vielleicht darf ich das jetzt zum Abschluss vorlesen, bevor ich Sie um Ihren Segen bitte. Herr unser Gott, hab Dank, dass du uns siehst. Jeden Schritt, den wir tun, begleitest du. Jedes Wort, das wir denken, weißt du, ehe wir es aussprechen. Wir danken dir, dass du unseren Weg bestimmt hast, nicht der Zufall, nicht die Sterne, die manche Leute befragen. Auch bestimmt uns nicht die fremde Macht, die wir Schicksal nennen. Du allein bist es, der uns führt. Wir danken dir für jeden Tag, den wir erleben, denn er kommt aus deiner guten Hand. Ja, soweit dieses Gebet aus dem Gotteslob, nicht die fremde Macht, sondern das Schicksal im guten und eigentlichen Sinn. Herr Pfarrer Abel, darf ich Sie zum Abschluss nun um Ihren Segen bitten, dass wir vielleicht immer mehr diesen Durchblick gewinnen dürfen, von dem Sie auch gesprochen haben, den Durchblick auf das, was Gott in unserem Leben vorhat, und die Dankbarkeit, den Weg mit ihm gehen zu dürfen.
Ja. Der Herr segne und behüte euch. Der Herr lasse euch erfahren die Güte und die Menschenfreundlichkeit seines Wesens in allem, auch in allem, was er euch zumutet. Er stärke euch zu allem Guten, schenke euch einen wachsenden Glauben, eine wachsende Hoffnung und eine immer mehr wachsende Liebe. Und er schenke euch seine Freude und seinen Frieden, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Amen. Herzlichen Dank, und ich darf Ihnen auch im Namen aller Zuhörer sicherlich alles Gute wünschen, Gottes Segen, und herzlichen Dank für Ihren Einsatz durch Ihre Vorträge.
Danke.
Ja. Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Liebe Zuhörer, wenn Sie diese Sendung nochmals hören möchten, dann können Sie gerne eine CD von dieser Sendung bestellen bei unserem CD-Dienst. Sie erreichen ihn unter der Telefon- bzw. Faxnummer 0700 7525 7520, eine deutsche Telefon- bzw. Faxnummer von außerhalb Deutschlands, wie immer 0049 vorab und dann die 0 vor der 700 weglassen. Die Verbindung zu dieser Nummer kostet 12,4 Cent pro Minute für den Telefonanbieter, der uns dieses Routing zur Verfügung stellt. Sie können gerne eine CD auch per E-Mail bestellen unter cd-dienst@horeb.org oder direkt auf unserer Homepage www.horeb.org. Und seit neuestem können Sie auch unsere Sendungen alle als Podcast herunterladen oder als Download, je nachdem. Wenn Sie einen Computer haben, dann werden Sie schon wissen, was das ist. Ansonsten hilft Ihnen auch gerne unsere Technik-Hotline weiter, die Sie jeden Tag zwischen 18 und 19 Uhr Montag bis Freitag erreichen unter 0700 4525 4525, zum selben Preis von 12,4 Cent pro Minute für unseren Telefonanbieter. Einen gesegneten Abend Ihnen allen, Ihr Peter Sonneborn.